Herzlich willkommen heute zur Masterclass mit dem Thema, wenn die Wut hochkocht, Trigger verstehen und mit Wut professionell umgehen. Und mein Gast heute ist Jessica Rother. Jessica ist freiberufliche Trainerin für ermutigende Pädagogik und wertschätzende Kommunikation. Als Diplompädagogin und Multiplikatorin für Kinderperspektiven unterstützt sie seit 2016 pädagogische Fachkräfte dabei, ihren Arbeitsalltag wertschätzender zu gestalten. Besonders am Herzen liegen ihr die gewaltfreie Kommunikation und die Kinderperspektiven. Und wenn sie selbst Stress oder Wut abbauen möchte, dann macht sie das mit Nia. Herzlich willkommen, Jessica.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf.
Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie.
Du bist Kita-Leitung oder auf dem Weg dorthin und du weißt, Führung braucht mehr als Erfahrung und Bauchgefühl. Der Fernkurs Fachwirtin für Kita-Leitung verbindet genau das, was im Alltag oft fehlt, nämlich fundiertes Wissen, eine praxisnahe Einordnung und die Möglichkeit, Lernen wirklich in deinen Alltag zu integrieren. Das Ganze als flexibles E-Learning, ortsunabhängig und in deinem Tempo ohne zusätzlichen Druck, sondern mit Orientierung, Sicherheit und professioneller Weiterentwicklung. Nicht für die nächste Prüfung, sondern für deine Rolle als Leitung. Wenn du dich fachlich, fundiert, strukturiert und zukunftssicher aufstellen willst, dann ist der Fernkurs Fachwirtin für Kita-Leitung genau der richtige für dich. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.
Jessica, du arbeitest ja schon jetzt seit 2016 mit pädagogischen Fachkräften. Und wie bist du denn zu dem Thema Wut, also Umgang mit Wut und Umgang mit Triggern gekommen?
Ja, wie das ganz häufig bei mir ist mit neuen Themen, erst einmal Eigeninteresse. Also ich bin selbst Mutter von zwei Kindern und habe einige Jahre als Logopädin gearbeitet, auch überwiegend mit Kindern, und hatte so den Eindruck oder das Bild von mir selbst, ich bin eigentlich ein recht geduldiger Mensch. Ich kann auch mit Kindern, die ich vielleicht als herausfordernd bewerte, ganz gut umgehen. Ich kann klar meine Grenzen kommunizieren. Und als ich dann selbst Mutter war und dann auch noch zweifach und eben nicht diesen Abstand hatte, nicht mehr so viel Zeit für meine eigenen Bedürfnisse zu sorgen und es manchmal im Alltag passiert, dass zwei Kinder gleichzeitig ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben und ich ja auch noch, da habe ich dann gemerkt, oha, ich bin doch gar nicht so geduldig, wie ich immer von mir selbst angenommen habe. Und ich kann ganz schön wütend werden, besonders wenn meine Kinder es schaffen, so einen wunden Punkt in mir zu treffen. Also wenn es um irgendwelche Werte von mir geht oder so. Und das hat dann dazu geführt, dass ich selbst nach Lösungen gesucht habe. Was passiert eigentlich in der Wut? Oder was kann ich denn tun? Denn ich habe festgestellt, wenn ich wirklich wütend wurde, dann war dieses ganze Fachwissen, wie geht Koregulation, wie kann ich möglichst gut begleiten, welche Optionen habe ich eigentlich, kurzzeitig verloren. Also dann habe ich keinen Zugriff und dann bin ich einfach auf die Suche gegangen, habe in der gewaltfreien Kommunikation gesucht, in der Achtsamkeit, in der Individualpsychologie, und so habe ich mich Stück für Stück reingearbeitet und es zog dann auch immer mehr in meine anderen Themen mit rein. Also wenn ich mit Fachkräften gearbeitet habe, dann ja, habe ich das immer mal wieder so ein bisschen einfließen lassen und habe gemerkt, da ist ganz viel Resonanz. Also da kommen ganz viele Fragen, da ist ganz viel Interesse und dass die Fachkräfte haben natürlich, es ist ja auch menschlich, genauso damit zu tun mit dem Thema und haben genauso Fragen und suchen Lösungen. Und irgendwann dachte ich dann mache ich doch einen ganzen Kurs draus.
Und du hast es gerade in so einem Nebensatz gesagt, dass du theoretisch ist das ganze Fachwissen da und theoretisch weiß ich, was muss ich denn jetzt in so einer Situation tun? Und ich kann dann aber da nicht drauf zugreifen. Woran liegt denn das, dass ich das dann in dem Moment nicht kann?
Ja, das liegt tatsächlich an unserer Amygdala. Also unser Stammhirn hat einen Teil, der nennt sich Mandelkern oder Amygdala, und die fängt an, das Kommando zu übernehmen. Das heißt, ich bekomme in eine Stresssituation vielleicht ein Kind, das ein anderes Kind haut oder mich haut und das verursacht für mich Stress, dann übernimmt die Amygdala in meinem Gehirn und bewertet die Situation als eine Gefahr. Und solange die Amygdala am Kommando ist, habe ich einfach überhaupt keinen Zugriff auf andere Bereiche, wo zum Beispiel meine Empathie abgespeichert ist oder mein Fachwissen abgespeichert ist. Und ich reagiere quasi so ein bisschen im Autofokus oder wie nennt man das, im Automatikmodus und habe dann nur noch drei Möglichkeiten. Und das hatten wir auch schon in der Steinzeit zur Verfügung. Wir kennen es, glaube ich, alle. Wir können entweder erstarren, wir können angreifen oder wir können weglaufen aus einer Gefahrensituation. Und das Erstarren kennen wir vielleicht so ganz kurz, wenn wir so perplex sind. Was passiert hier eigentlich gerade? Aber naja, dass wir so ein wütendes Kind als so riesige Gefahr wahrnehmen, dass wir in der Starre bleiben, das ist meistens nicht der Fall. Von daher ist das Erstarren, wenn überhaupt, dann nur ganz kurz. Weglaufen wäre eigentlich richtig super als Idee, weil wir damit aus der Situation gehen würden. Wir haben die Möglichkeit, unser System wieder herunterzufahren, können dann nochmal zurück in die Situation kommen. Und das tun wir aber leider nicht, weil wir ja als erwachsene Person sagen, ich habe hier die Verantwortung und als Fachkraft ja auch für die ganze Gruppe. Ich kann ja jetzt nicht einfach den Raum verlassen.
Ja.
Und dann bleibt nur noch der Angriff. Und wenn wir im Angriffsmodus sind, dann sind wir eben dabei, uns zu verteidigen. Dann sind wir im Kampfmodus und dann sind wir nicht in unserer Empathie und dann sind wir leider, leider auch nicht im Fachwissen, zum Glück, aber auch nicht ewig, sondern das ist so ein erster kurzer Impuls, den es erstmal gilt, zu überstehen.
Nun sprichst oder nun heißt ja die Folge Trigger verstehen und mit Wut professionell umgehen. Vielleicht nochmal so dieser Begriff Trigger. Was genau sind denn das? Also wenn, also man, ich finde, man hört das im Moment immer häufig, oh, das triggert mich, wenn die Person das und das macht. Aber also was genau ist denn das?
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das Wort Trigger mittlerweile wirklich schon in die Alltagssprache Einzug gehalten hat und es wird jetzt für allerlei Ärgernisse benutzt. Also es wird sogar schon gesagt, es triggert mich, dass ich gerade den Bus verpasst habe. Das meinte es eigentlich nicht, sondern ursprünglich kommt der Begriff aus der Psychologie und meint einen äußeren Reiz oder einen Auslöser in der Gegenwart, also jetzt, hier und heute, der aber eine Erinnerung in uns wachruft. Und damit sind dann auch Gefühle verbunden. Das heißt, in dem Moment, wieder ist die Amygdala auch am Auslöser, kann es sein, dass eine Kindheitserinnerung oder eine sonstige Erinnerung hochkommt und wir einfach etwas als Gefahr interpretieren, ohne die Möglichkeit zu haben, das ganz bewusst steuern zu können. Zum Beispiel, wenn ich es als Kind als unangenehm empfunden habe oder auch als gefährlich, wenn laut gesprochen wurde. Und dann greift mich vielleicht ein Kollege oder eine Kollegin lautstark an, dann kann es sein, dass ich erstmal merke, oha, Gefahr für mich. Obwohl es vielleicht heute gar keine Gefahr für mich wäre.
Ja.
Okay. Und natürlich, also es kann auch mit Traumata zusammenhängen, aber ich habe das jetzt bewusst nicht erwähnt, weil ich als Referentin oder als Beraterin natürlich keine Traumata bearbeitet. Das gehört ja in therapeutische Hände. Von daher geht es bei mir in den Kursen eher um so mildere Reize, die aber ausreichen, dass ich in dem Moment einfach wirklich wütend werden kann oder in Stress gerate.
Und das heißt also auch, diese Triggerpunkte, du hattest das eben schon gesagt, einmal, ne, wenn irgendwas mit den Kindern ist, aber kann eben auch KollegInnen sein oder ich könnte mir auch vorstellen, dass auch Eltern vielleicht, also
Partner,
Elterngespräche.
Partnerin, Geschwister.
Ja. Genau, also dass die einen alle triggern können. Vielleicht nochmal so auf die Kita bezogen. Was sind denn da so typische Trigger, wo sich vielleicht die Fachkräfte wiedererkennen können?
Ich glaube, das ist ganz individuell, denn es hat auch immer was damit zu tun, wie ist gerade meine Beziehung zu der Person. Wenn jetzt zum Beispiel der Busfahrer oder die Busfahrerin zu mir sagen würde, du hast ja nie Zeit, dann wäre mir das im Zweifel ziemlich egal, weil ich diese Person gar nicht näher kenne. Wenn aber mein Partner zu mir sagen würde oder meine Mutter, du hast ja nie Zeit, dann kann es sein, dass das was mit mir macht. Also von daher hat es auch immer mit uns selbst zu tun. was uns quasi anpiekst. Und so ist es auch im Kita-Alltag. Es kann sein, dass jemand es nicht gut aushalten kann, wenn Kinder mit Essen spielen, weil so dieses Essensverschwenden vielleicht ein ganz wichtiger Wert ist. Es darf kein Essen verschwendet werden, ich kann das nicht aushalten. Oder es kann sein, dass ich mit einer Situation nicht gut umgehen kann, wenn etwas unfair oder ungerecht empfunden wird. Und meine Kollegin kann das aber ganz gut aushalten. Also das ist wirklich ganz individuell. Besonders, glaube ich, ist es, wenn eine körperliche Grenze überschritten wird, dass wir ganz schnell wütend werden, wenn uns das auch körperlich zu nah wird und wir aus dieser Situation nicht herauskommen. Und es hat einfach auch damit zu tun, ob ich das Gefühl habe, ich kann damit umgehen, ich habe da noch so ein paar Ideen oder ich fühle mich hilflos oder eben meine speziellen Werte, meine ganz eigenen Werte und Normen werden angepiekst. Manchmal reicht aber auch schon ein kleiner Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen bringt und dann werde ich am Ende wütend.
Und kann es manchmal, also du hattest jetzt vorhin gesagt, wenn ein Kind besonders, also andere Kinder haut oder vielleicht auch mich haut. Und da kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass das auch so ein Gefühl von Überforderung ist. Also was mache ich denn jetzt in diesem Moment oder auch nicht? Wäre es dann trotzdem ein Trigger oder unterscheidet man da irgendwie feiner?
Es ist sowohl als auch, würde ich sagen. Also wenn so ein Punkt in mir getroffen wird, den ich nie gut aushalten kann, zum Beispiel Ungerechtigkeit, dann würde ich sagen, ist es ein Trigger und das kann ganz schnell gehen, hochgehen, dass ich wütend werde. Es kann aber eben auch sein, dass es einfach die 10. Situation ist und dann werde ich irgendwann wütend. Es hat eben auch ganz viel damit zu tun, wie war mein Tag heute, wie gelassen bin ich gerade. Und auch dann kann ich mit so einem milden Trigger vielleicht besser umgehen, wenn ich selber im Lot bin oder heute einen entspannten Tag habe, als wenn ich Kopfschmerzen habe, müde bin, nicht gegessen habe. Also das kennen wir, glaube ich, alle, dass dann unsere Zündschnur einfach sehr viel kürzer ist. Also es ist oft eine Kombination aus beiden Situationen. Das macht es dann manchmal auch so schwierig. Und im Zweifel ist es eigentlich auch egal, ist es jetzt ein Trigger gewesen oder ist es der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Es geht darum, dass ich einen Umgang damit finde, wenn ich merke, jetzt werde ich hier wütend und jetzt werde ich vielleicht so wütend, dass ich das Kind beschimpfe, beschäme oder bestrafe oder was auch immer.
Gut, bevor wir jetzt gleich dahin gucken, was kann ich denn in so einer konkreten Situation machen? Vielleicht noch mal kurz zu Wut an sich. Also ich persönlich finde ja immer, Wut ist so eine ganz wichtige Emotion. Das musste ich allerdings auch erst lernen. Vielleicht magst du noch mal so mit deiner aus deiner Sicht sagen, warum hat man denn häufig gerade so im professionellen Kontext irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn man wütend ist oder wütend war? Was macht denn das mit uns, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt wütend?
Ja, es kommt natürlich immer darauf an, wie ich selbst reagiere, wenn ich wütend bin. Es kann durchaus auch sein, dass die Wut absolut angemessen ist und dass ich sie auch sehr gut äußern kann, zum Beispiel mittels gewaltfreier Kommunikation, dass ich bei mir bleibe und sage, mir ist es hier zu laut, ich brauche jetzt, dass wir gemeinsam aufräumen, ist was ganz anderes, als wenn ich Schuldzuweisungen vielleicht sogar laut rausschimpfe, du hast Schuld, dass es mir jetzt schlecht geht, du räumst nicht auf oder du hast was falsch gemacht. Ich glaube, das hat was damit zu tun. Wenn ich meine Wut angemessen äußern kann, brauche ich mich auch nicht schuldig oder schlecht fühlen. Wenn es aber doch passiert, dass ich im Nachhinein denke, oha, da bin ich jetzt viel zu laut geworden, da hat sich das Kind erschrocken. Oder da habe ich viel heftiger reagiert und vielleicht auch gar nicht so wie es der Situation angemessen war, aber es war doch eine Kleinigkeit eigentlich und ich bin an die Decke gegangen und habe gemotzt oder wenn dann Sätze rausgehauen oder was auch immer dann passiert, dann kann es sein, dass ich mich schuldig fühle, weil ich denke, gerade ich als Fachkraft oder ich als erwachsene Person, ich hätte es doch besser wissen müssen und dann fühle ich mich schuldig und das Problem ist, wenn ich mich schuldig fühle, dann fühle ich mich auch oft wertlos. Und wenn unser Bedürfnis nach Wertigkeit, nach Wertschätzung ins Minus gerät, dann kann es viel schneller wieder passieren, dass eine Kleinigkeit ausreicht und wir werden wieder wütend. Also von daher heißt es auch, sich selbst zu verzeihen. Natürlich soll das nicht passieren. Es ist aber menschlich, dass wir doch mal überreagieren. Und dann heißt es dranbleiben, schauen, Was war eigentlich da los auf beiden Seiten und wie kann ich es vielleicht nächstes Mal nochmal anders ausprobieren?
Ja, das finde ich schön, sich selber verzeihen und sagen, es ist menschlich. Genau, das ist natürlich keine Entschuldigung, dass ich jetzt nur noch rumschreie und irgendwie da sonst was mache, aber klar, das ist natürlich, ab und zu gibt es solche Situationen.
Und ganz ehrlich, in bestimmten Situationen ist es für Kinder natürlich auch wichtig. Also wenn ein Kind mich haut, darf ich auch ganz klar meine Grenze kommunizieren. Und ich erlebe immer wieder, dass noch gelächelt wird. Nicht hauen, weißt du doch. Also mit so einer weichen Stimme. Da darf ich aber ganz klar sagen, stopp, ich möchte nicht gehauen werden. Also das ist schon auch klar, dass Kinder auch eine authentische Rückmeldung brauchen. Trotzdem ist es wichtig, das Kind dann nicht zu beschimpfen oder zu beschämen. Also von daher, ne, also das, man kann auch ganz gut Grenzen setzen, ohne gleich übergriffig zu werden.
Ja. Dann lass uns doch mal in so eine akute Situation reingehen. Also ich merke das jetzt, nehmen wir mal wirklich, ein Kind hat mich gehauen. Ich weiß gerade nicht, bin mit der Situation überfordert, habe aber auch das Gefühl, also vielleicht was, ne, du meinst ja, wir gucken immer so ein bisschen auf die Kindheit. Vielleicht habe ich so in meiner Kindheit gelernt, die Erwachsenen haben das Sagen und die Kinder, und der Kopf weiß, das ist gar nicht so. Wir sind, also ne, es stehen nicht die Erwachsenen über die Kinder in allem. Und in dem Moment sagt aber meine Amygdala, so, ich bin die Erwachsene, das Kind hat mich gehauen und der Trigger ist gesetzt und ich, keine Ahnung, bölke los und schreie das Kind an. Was kann ich denn, also gibt es was ich machen kann, um dieses, ich schreie das Kind an oder ich reagiere über, gibt es da irgendwas, was du mir mitgeben könntest, was ich machen kann, damit das nicht passiert?
Ja, das ist tatsächlich die schwierigste Situation, in der Situation, sich zu stoppen. Und was wir immer dabei haben, ist unsere Atmung. Und die Atmung hilft uns ja wirklich ganz bewusst, uns wieder unser System herunterzufahren. Das heißt, es kann uns helfen, wenn wir statt zu reagieren. Also wichtig ist irgendwie zwischen, jetzt bin ich getriggert, da kommt ein Reiz. Und dann ist meine Reaktion da. Und die erste Wutreaktion ist meistens nicht wertschätzend. Da ist dann der Moment, wo ich sage, oh je, das hätte ich vielleicht mal anders formulieren sollen. Dazwischen irgendwie eine Pause hinzukriegen, bevor ich reagiere. Und das können wir tun, indem wir wirklich sagen, okay, ich atme jetzt dreimal, bevor ich überhaupt reagiere. Ich habe festgestellt, für mich, Atmung reicht mir nicht. Ich brauche was anderes. Ich weiß das zwar, ich sollte jetzt tief atmen, ich mache es dann aber nicht. Was da noch helfen kann, ist sich gedanklich aus der Situation holen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, eigentlich wäre es super, wenn wir aus der Situation gehen würden. Tun wir meistens nicht, können wir manchmal auch nicht. Dann kann ich mich aber gedanklich aus der Situation holen, indem ich zum Beispiel sage, ich suche mir jetzt 5 Dinge im Raum, die grün sind und merke sie mir. Oder 5 Dinge, die rund sind, 5 Dinge, die eckig sind. Was auch immer mir einfällt, oder es kann auch was ganz anderes sein. Ich versuche mir Tiere auszudenken, die mit A, B oder C anfangen. Also irgendetwas, worauf ich mich gedanklich konzentriere, damit ich nicht in diesem Gedankenwutkreislauf bleibe. Das kannst du doch mit mir nicht tun. Hier ist aber meine Grenze. Hier muss ich mich jetzt durchgreifen, dass ich mich ganz bewusst auf was anderes konzentriere. Das funktioniert ganz gut. Und schön daran finde ich, das kann man auch mit dem Kind zusammen machen, wenn das Kind das zulässt in dem Moment. Wenn das Kind selber total wütend ist, kommt wahrscheinlich nicht viel an von dem, was ich gerade sage. Das muss ich auch erst runterfahren. Aber wenn das Kind dafür offen ist, können wir auch sagen, komm, lass uns mal ganz schnell 5 Sachen suchen, die rund sind. Was siehst du? Und dann sind wir gemeinsam aus der Situation ausgestiegen. Das wäre eine Möglichkeit, also Atmung, Gedanken ablenken. Und was ich auch noch richtig hilfreich finde, ist, sich einen körperlichen Reiz setzen. Denn wenn wir wütend sind, sind wir oft in Anspannung. Da ist eine ganz große Energie und die muss ja irgendwo hin. Und oft geht sie eben raus, indem ich vielleicht anfange zu schreien, zu meckern, sehr laut zu werden, irgendwas sage, was ich nachher bereue. Wenn ich das nicht will, wo bleibt die Energie dann? Wo? Die ist ja trotzdem noch da. Und da kann es helfen, dass ich wirklich etwas Körperliches tue. Ich stampfe die Wut raus oder ich klatsche mir so stark in die Hände, dass es kurz wehtut. Oder ich kenne auch Menschen, die haben so ein Gummiband um ihr Handgelenk und dann ziehen sie da einmal dran, so dass es ganz kurz auf der Haut zwiebelt. Also auch so einen kurzen Impuls, sich kurz kneifen oder man kann auch den Körper abklopfen oder ausschütteln, also irgendetwas, um Energie rauszulassen und den Körper wieder spürbar zu machen. Denn oft geraten wir in so einen Tunnel, sehen nur noch das Kind, sehen nur noch die Gefahr, unsere Hilflosigkeit und haben kein Gefühl mehr in dem Moment für unseren eigenen Körper. Und wenn das wieder da ist, dann ist auch ganz schnell die Empathie wieder da. Und auch das kann man mit dem Kind zusammen machen. Das Kind muss auch irgendein Ventil für die Wut haben. Und wenn man da sagt, weißt du was, wir stampfen jetzt einmal durch den Raum oder wir hüpfen jetzt einmal oder wir schütteln mal ganz doll den Körper aus oder klatschen in die Hände, kann es beiden Seiten helfen.
Und ist es denn auch so, also ich überlege jetzt gerade so für mich, wenn ich mir jetzt vorstelle, also diese Situation, dass vielleicht wirklich irgendwie, keine Ahnung, ein Kind mir gegenüber handgreiflich geworden ist, da würde ich jetzt so für mich spontan wahrscheinlich auch irgendwie das Klatschen, Stampfen, finde ich eine gute Idee. Wenn ich jetzt an sowas denke, also mal angenommen, es würde mich triggern, wenn die Kinder beim Essen da rummatschen und mit dem Essen rumspielen. Dann könnte es ja auch sein, also dann könnte ich mir für den Moment für mich persönlich jetzt eher vorstellen, dass ich dann eben gucke, keine Ahnung, ich suche jetzt erstmal fünf Dinge, die rund sind, bevor, ne? Oder ich glaube, ich persönlich würde tatsächlich sogar durchatmen, aber also, dass ich in unterschiedlichen Situationen dann auch einfach unterschiedliche Sachen nutzen kann, oder nutzt man dann das eine, was man sich ausgesucht hat, und das ist es dann in jeder Situation?
Ich vermute, es würde, also es kann ja auch mal sein, dass ich in einer Teamsitzung von einer Kollegin
Und dann stampfe ich
etwas
auf.
nicht hören mag. Genau. Also da sollte es vielleicht ein bisschen was Subtileres sein, dass ich mich vielleicht unterm Tisch kurz ins Bein zwicke oder so oder eben wirklich sage ganz bewusst, ich atme jetzt tief oder ich höre jetzt gerade gar nicht weiter zu, sondern ich gucke mich im Raum um und konzentriere mich darauf, was ich hier eigentlich alles entdecken kann. Also ich würde auch sagen, das kann sehr unterschiedlich sein von Situation zu Situation, aber auch von Person zu Person. Also wie ich festgestellt habe, ich weiß, dass Atmung hilft, kriege das aber in dem Moment irgendwie für mich nicht hin, wenn ich so richtig wütend werde. Ich brauche was Körperliches. So kann man das immer ausprobieren. Also wenn ich merke, dass das eine hat für mich nicht funktioniert, dann probiere ich das nächste. Es kann auch helfen, ein eiskaltes Glas Wasser zu trinken oder sich die Handgelenke mit kaltem Wasser zu kühlen. Ist auch ein körperlicher Reiz. Da habe ich nur festgestellt, häufig bin ich nicht gerade am Waschbecken. Also ich habe das dann gerade nicht zur Verfügung. Also immer gucken, dass wir mehrere Sachen vielleicht im Hinterkopf haben und was dann funktioniert, das kann ich dann weiter nutzen.
Also einmal das mit der Atmung, dann, dass man da körperlich das rauslässt, so ein bisschen durch Klatschen oder Stampfen. Wie ist es denn, das gedankliche Ablenken? Hast du da noch eine andere Idee, außer dieses fünf Sachen, die grün sind oder die eckig oder rund oder wie auch immer sind? Also gibt es da noch eine andere Idee?
Also es gibt auch Menschen, die zählen. Ne? Also es kann wirklich alles Mögliche sein, was ich gedanklich mache. Oder ich habe von einer Teilnehmenden mal gehört, sie würde das Alphabet rückwärts versuchen aufzusagen. Also irgendetwas, wo ich wirklich Konzentration für brauche, kann immer helfen. Was mir noch einfällt, ist, es gibt auch Menschen, die reagieren sehr gut auf Gerüche. Also man könnte zum Beispiel auch einfach mal einen anderen Raum duft. Ich mag Zitrone ganz gern. Das bringt einfach nochmal so eine andere Stimmung rein, in den Raum sprühen und dann einfach mal wirklich tief einatmen. Da haben wir auch wieder die Atmung und einfach mal das Kind fragen, was kannst du da alles riechen? Damit sind wir auch gedanklich ausgestiegen, weil wir uns auf einen anderen Sinn konzentrieren. Was auch richtig toll helfen kann, ist Musik anmachen. Zum einen gemeinsam tanzen oder ein Lied singen, wenn das Kind auch dafür offen ist, weil auch Musik bringt uns gleich in eine ganz andere Stimmung und Verfassung. Und schön ist einfach nicht in dieser Situation, über die wir gerade in Streit geraten, nicht da verharren, sondern irgendwie gemeinsam aus der Situation aussteigen. Weißt du was? Lass uns mal eine Runde rausgehen. Oder wir lesen jetzt erstmal ein Buch. Oder wir tanzen jetzt eine Runde. Und wenn wir dann wieder in Verbindung geraten sind, gekommen sind, dann können wir uns auch noch mal später in Ruhe damit befassen, okay, wie machen wir das jetzt mit dem Aufräumen? Oder lass uns doch noch mal darüber sprechen, was da gerade passiert ist. Du hast mich gehauen. Wie können wir das nächste Mal anders hinkriegen? So, also dann sind wir wieder in Verbindung und dann finden sich Lösungen auch einfach viel besser und können auch wieder besprochen werden. Ich bin nicht mehr wütend, Kind ist nicht mehr wütend. Und dann können wir mit Ruhe einfach noch mal über die Situation sprechen.
Ja, das ist natürlich gut. Ich weiß aber, dass du in deinen Seminaren zum Beispiel, die du dazu gibst, ja nicht nur darauf eingehst, was kann ich denn jetzt konkret in der Situation machen, sondern guckst dir ja auch an, was können wir denn tun, damit wir gar nicht erst in so eine Situation kommen. Was gibt es denn, also was sind denn da so die Tipps und Tricks, die du da mitgibst?
Ja, der Schlüssel ist ja wie so oft Selbstreflexion und auch Selbstfürsorge. Also zum einen ist es ganz hilfreich, wenn ich meine Frühwarnsignale ganz gut kenne für Stress. Und zwar nicht nur für Stress, oh, jetzt werde ich in dieser Situation wütend, sondern wenn ich merke, ich gerate insgesamt so ein bisschen aus meiner Mitte. Eigentlich ist es mir gerade viel zu viel. Ich bin latent im Dauerstress. Also das erstmal wahrnehmen, das ist der erste Schritt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das körperlich wahrnehmen. Es gibt Menschen, die neigen zu Kopfschmerzen, zu Verspannungen. Oder ich werde extrem müde, erschöpft, brauche viel Schlaf. Also solche körperlichen Symptome können es sein. Es kann auch sein, dass wir uns über unsere Gedanken ertappen. Also wenn ich so sehr negativ anfange, Dinge zu bewerten. Oh, ständig liegt hier das ganze Zeug rum. Oder immer bin ich für alles verantwortlich. Nie hilft mir jemand mit. Oder auch solche Gedanken wie, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich mag nicht mehr. Mir ist das viel zu viel. Ich kann auch nicht mehr. Das könnte so ein Hinweis sein, dass es latent eigentlich schon länger zu viel ist. Und der letzte Faktor wäre, muss gerade mal nachdenken. Gedanken. Ah ja, unser Verhalten. Was tue ich, wenn ich in so Dauerstress gerate? Es kann sein, dass ich vergesslich bin, dass ich Sachen verlege, dass ich mir Dinge nicht mehr gut merken kann, so fahrig bin. Vielleicht gerate ich auch mehr in Streit mit anderen Leuten. Aber vielleicht merke ich es auch daran, ich trinke zu viel Kaffee, ich rauche zu viel, ich trinke zu viel Alkohol, ich schlafe schlecht. Also auch das Verhalten kann uns einen Hinweis darauf geben, ich bin irgendwie gerade nicht gut zurecht. Und das ist so der erste Schritt, sich da zu ertappen. Und dann geht es eben darum, dass man dann guckt, wie komme ich wieder in meine Mitte durch Selbstfürsorge. Wir können ja nur gut für andere sorgen, wenn wir selber so gut für uns gesorgt haben, dass wir gelassen bleiben können.
Ja, das heißt also, dass das was ist, wo ich nicht nur in der Einrichtung ansetze, sondern im Grunde was, ja, was du schon sagst, Selbstfürsorge beginnt ja wahrscheinlich dann auch zu Hause, dass ich da eben auch gucke, woran liegt es, oder dass ich vielleicht, je nachdem, wo das herkommt, ich könnte mir vorstellen, also ich bekomme ja momentan immer viel zu hören, dass irgendwie alle Kitas gefühlt nur im Notprogramm laufen und irgendwie gar nicht richtig zur Ruhe kommen. Und also das könnte ich mir vorstellen, dass das schon so eine Grundhaltung schafft. Es ist alles zu viel, es ist alles anstrengend. Und dass ich dann im Grunde gucke, schaffe ich es zu Hause ein bisschen da runterzukommen, für mich zu sorgen und gleichzeitig aber eben auch zu gucken, wie schaffe ich es, dass ich zu Hause nicht zu viel, ja, zu viel auf dem Zettel habe, dass es da zu anstrengend ist. Und das klappt natürlich nicht immer. Was, also das hast du ja wahrscheinlich auch, dass du in eine Einrichtung kommst und hörst, oh Mensch, momentan ist irgendwie gerade so viel. Hast du da irgendwie Tipps an der Hand, die du den Teams dann mitgeben kannst?
Also zum einen, ja, hast du recht, ist es wichtig, natürlich auch zu Hause zu schauen, was tut mir eigentlich gut? Also wie kann ich wieder auftanken? Und das ist ja ganz individuell. Die eine Person geht gerne im Wald spazieren oder fährt ans Meer. Die andere muss unter Leute sich mal mit der besten Freundin wieder verabreden. Einige brauchen Power, Joggen, Tanzen, was auch immer. Andere brauchen Ruhe, Rückzug, Yoga, Meditation. Also da für sich zu sorgen, ist schon ganz wichtig. Aber auch im Kita-Alltag gebe ich ganz gerne mit, versucht, so Mini-Pausen einzubauen. Also auch wenn ich Nichtraucherin bin, kann ich mir fünf Atemzüge vor der Tür gönnen. Einmal kurz aus der Situation rausgehen, kurz durchatmen, einmal runterfahren, das System. Und wichtig finde ich auch, oder was man auch ganz gut im Kleinen machen kann, ist Achtsamkeit. Also wenn ich eine Pause habe, nicht das Gedankenkarussell weiterdrehen, meine ganze To-Do-Liste und nebenbei essen, sondern wirklich mal nur essen. Und wenn es nur die ersten 5 bis 10 Bissen sind oder mein Getränk wirklich wahrnehmen, nicht nebenbei den Kaffee runterstürzen, sondern sagen, okay, ich konzentriere mich ganz kurz darauf, Wie riecht eigentlich mein Getränk? Wie fühlt sich die Tasse in meiner Hand an? Wie fühlt es sich an, wenn das Getränk die Kehle runterläuft? Was kann ich schmecken? Also wirklich kurz gedanklich im Hier und Jetzt verankern und nicht ständig weiterdrehen oder aber sich bewusst auf positive Dinge konzentrieren. Nicht darauf, was muss ich gleich alles noch, sondern sich mal zu überlegen, was habe ich denn heute schon alles geschafft? Und da gibt es immer was. Also selbst wenn ich noch 10 Sachen auf meiner To-Do-Liste habe, habe ich ja bis dahin schon ganz, ganz viel anderes geschafft. Da einfach mal drauf zu gucken oder sich darauf zu konzentrieren, dass gerade die Sonne scheint, dass da noch ein paar Blumen draußen blühen. Sich zu überlegen, wofür bin ich gerade dankbar? Was ist mir heute gelungen? Worauf freue ich mich heute noch? Welche schöne Situation habe ich heute vielleicht schon in der Einrichtung erlebt? Und was auch helfen kann, es gibt ja manchmal auch so Kinder, mit denen gerät man einfach sehr häufig aneinander, kann auch so charaktermäßig sein, dass man dann versucht, auch aus dieser Negativbewertung des Kindes rauszukommen, indem man ganz bewusst positive Eigenschaften sammelt. Wo hat das Kind Entwicklungsschritte getan? Wo hat es gut kooperiert? Wo hat es vielleicht mit einem anderen eine schöne Spielsituation gehabt? Also wirklich auch da den Blick wieder auszuweiten und wieder mehr ins Positive zu kommen und eben nicht dieses, wir sind unterbesetzt, das kann ja alles gar nicht gehen, das, was ich tun wollte, habe ich nicht geschafft, sondern was habe ich geschafft, was kann ich jetzt damit tun? Und auch gerne mal die Kinder fragen, worauf habt ihr denn Lust?
Ja. Oder die Kinder vielleicht auch mit ins Boot holen, ne? Und sagen, was hat euch denn bis jetzt am besten gefallen heute? Was war denn schön oder so? Ja.
Oder einfach mal den Kindern folgen. Ich muss gar nicht das Riesenangebot immer auf den Markt werfen. Wenn die Kinder gerade draußen im Außengelände sich mit Schnecken beschäftigen, dann setze ich mich einfach dazu und unterhalte mich. Und da kriege ich vielleicht Ideen, Mensch, das ist gerade ein interessantes Thema. Vielleicht holen wir uns mal ein paar Bücher dazu oder singen das Lied mit der Schneckenpost oder was auch immer. Also daraus kann sich ganz viel entwickeln. Und ich musste gar nicht viel vorbereiten, weil das aus der Kinderperspektive kommt und weil die Kinder dann sich so abgeholt fühlen, kooperieren sie auch sehr gerne.
Das, was du jetzt alles so berichtet hast, meintest du ja, kommt ganz viel aus der Achtsamkeit. Und ich weiß, dass du ja selber auch mal so einen Achtsamkeitskurs gemacht hast. Und das heißt also, das ist was, was du wirklich super empfehlen und mitgeben kannst.
Ja.
Und da gibt es ja wirklich, also auch da gibt es ganz tolle Hörbücher, Bücher, aber eben auch diese Präventionskurse, ne, für Achtsamkeit oder wie heißt es so schön, MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction. Genau, also dass man da auch für sich selber mal sorgt und mal guckt, kann ich mir da vielleicht noch ein bisschen zusätzliche Tipps abholen, ja.
Ja, ja, da habe ich tatsächlich ganz viel mitgenommen. Ich habe auch so einen MBSR-Kurs mal mitgemacht. Und selbst wenn es nicht gelingt, jeden Tag eine Stunde Yoga zu machen oder zu meditieren, das ist mir während des Kurses auch nicht gelungen, diese Mini-Momente, also wirklich zu sagen, und jetzt trinke ich nur den Tee. Oder jetzt, wo mir alles zu viel ist, gehe ich bewusst mal langsamer. Oder achte auf meine Atmung, während ich laufe. Oder auf die Schönheit der Natur, wenn ich draußen bin. Das kann ganz, ganz viel bewirken. Und dafür braucht es gar nicht so viel Zeit.
Ja. Ja, und das ist ja gerade so das Wichtige, ne? Dass ich muss eben nicht jeden Tag eine Stunde einplanen, sondern es sind so kleine Sachen und ich kann mit kleinen Sachen anfangen und dann im Zweifelsfall immer was draufsetzen.
Obwohl es ja diesen Satz gibt, wenn du Zeit hast, meditiere eine Stunde, wenn du keine Zeit hast, meditiere zwei. Also da ist sicher auch was dran, denn viel besser werden wir nicht, ne? Wenn wir in Stress geraten und versuchen, alles noch schneller zu machen. Eigentlich wäre es besser, da wieder mehr Langsamkeit und Gelassenheit reinzubringen.
Ja. Ja, das stimmt.
Aber das gelingt mir tatsächlich auch nicht.
Jetzt haben wir ja in Einrichtungen noch, je nachdem, wie man es sieht, ich würde es jetzt mal als Vorteil sehen, dass wir da ja noch Kolleginnen und Kollegen haben, die uns ja in solchen Stresssituationen auch unterstützen können. Was gibst du Teams denn damit, wie die sich gegenseitig helfen können?
Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Schön, dass du das ansprichst. Ich würde mir so sehr wünschen, dass es ganz normal wird, über Wut zu sprechen im Team. Also wie gesagt, es hat ja viel damit zu tun, wie bin ich gerade zurecht, Vielleicht habe ich gerade eine anstrengende private Phase, also dass das auch mal sein darf und dass ich das kommunizieren darf. Ich kann gerade nicht mit Kind XY so gut, da geraten wir aneinander. Wenn ich das kommuniziere, dann kann vielleicht ein Kollege, eine Kollegin sagen, ach Mensch, ich habe mit dem Kind überhaupt keinen Stress. Ich kann gerne das Mittagessen übernehmen oder ich darf mal ein, zwei Wochen mich so ein bisschen rausziehen. Dafür übernehme ich vielleicht ein Kind, mit dem mein Kollege oder meine Kollegin im Moment Situationen hat, wo es schwierig wird. Also wenn wir das voneinander wissen, dann können wir einspringen und dann können wir das übernehmen. Und wenn ich mal 2 Wochen aus der Situation raus darf, die ich schwierig empfinde, vielleicht immer das Wickeln mit Max, Moritz oder Judith, dann kann ich vielleicht nach 2 Wochen auch wieder viel entspannter in die Situation zurückgehen, weil ich Abstand hatte und den gewinnen durfte. Und die Kinder haben auf der anderen Seite die Möglichkeit, zu erfahren, selbst wenn sie vielleicht gerade mitten in der Autonomiephase stecken und sich wütend auf den Boden schmeißen, dass sie mit Personen zu tun haben, mit erwachsenen Menschen, die das aushalten können und die darauf gelassen reagieren und nicht selbst mit hochfahren, wenn wir uns das aufteilen und abgeben. Bezugserzieherin hin oder her. Also natürlich hat das auch einen Vorteil, aber wenn ich merke, mit meinem Bezugskind ist es gerade schwierig, vielleicht darf ich das mal eine Woche abgeben.
Also da höre ich raus, auch viel Offenheit im Team und Vertrauen untereinander und eben auch ja die Möglichkeit auch mal zu sagen, ne, was du schon meinst, mir geht es damit gerade nicht gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist gerade zu viel mit Kind XY oder was auch immer. Genau. Also da sind wir dann nochmal wieder ganz stark so beim dem Team und wie gehen wir Erwachsenen eigentlich miteinander um. Ja. Wenn du jetzt, also du hast ja jetzt schon gesagt, was können wir akut in den Situationen tun? Also einmal was Körperliches machen, Gedanken ablenken, atmen, also ne, den Körper beruhigen. Dann hast du gesagt, was können wir vorbeugend machen? Worauf können wir achten? Was kann das Team tun? Wenn du jetzt einen ganz konkreten Tipp, also wenn man sagt, diese eine Sache, die solltet ihr auf jeden Fall heute mitnehmen. Gibt's da was oder sagst du, nee, das kann ich gar nicht, also auf eine Sache kann ich das gar nicht beschränken, sondern es sind mindestens ein, zwei, drei.
Ich würde sagen, zusammenfassend, in der Wutsituation irgendwie aussteigen. Auf welche Art du auch immer das für dich gut kannst. Entweder gemeinsam mit dem Kind, komm, wir machen was anderes. Wir lesen jetzt erstmal ein Buch und dann gucken wir, wie wir aufräumen. Oder Musik anmachen. Die ganze Gruppe braucht gerade mein Tänzchen, dann tanzen wir jetzt eine Runde. Oder ich lenke mich eben gedanklich ab. Ich atme, ich stampfe, wie auch immer. Das Wichtigste ist, in der Wut aussteigen.
Okay, das ist ja eine ganz konkrete Sache. Gut, bevor ich dich jetzt gleich verabschiede, gibt es immer noch so ein bisschen die Frage, also wie machen wir es ein bisschen größer, wenn du dir für die Kita-Welt heutzutage eine Sache wünschen dürftest, fällt dir so spontan ein, was das wäre?
Für
Also
die Kita-Welt.
vielleicht auch bezogen auf Trigger und Wut und den Umgang damit. Aber vielleicht gibt es auch was, wo du sagst, da fällt mir was ganz anderes ein.
Du meinst für die Fachkräfte und Leitung?
Zum Beispiel, ja.
Also ich würde mir wünschen, dass alle gewaltfrei kommunizieren würden miteinander. Denn ich glaube, wenn es uns gelingen würde, wirklich ausdrücken zu können, hier ist meine Grenze, das brauche ich. Und auch vielleicht, das fand ich schwierig im Umgang mit dir oder mit dem Kind, ohne immer die Angst zu haben, jetzt verletze ich dich oder ich sage das nicht, weil sonst ist unsere Harmonie im Team vielleicht kaputt. Und das geht durch die gewaltfreie Kommunikation sehr gut, weil ich ja bei mir bleibe und dich nicht anklage. Ich glaube, da würden wir so viel gewinnen, indem wir besser kommunizieren und mehr miteinander kommunizieren. Und da wären wir auch ein super Vorbild für Kinder, die lernen würden, ihre Bedürfnisse mitzuteilen und müssen dann vielleicht nicht die Schippe über dem Kopf hauen eines anderen Kindes, weil es gelernt hat zu sagen, ich möchte nicht teilen.
Vielen Dank, das ist nochmal ein schöner Impuls. Also nicht nur auf die eigenen Trigger zu achten und zu gucken, wie kann ich damit umgehen, sondern auch nochmal sich die gewaltfreie Kommunikation ein bisschen genauer anzuschauen. Vielen Dank
Ja,
dafür und
gerne.
vielen Dank, dass du heute auch dabei warst.
Ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Dankeschön.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDECO-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der PEDECO-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.